Nachgefragt und gut informiert. Der Podcast des Verbraucherservice Bayern. Wir beraten und informieren Sie unabhängig und kompetent zu allen Themen rund um den Verbraucherschutz.
Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Verbraucherservice Bayern. Mein Name ist Nadja Kochendörfer und ich leite beim VSB das Programm Partnerschule Verbraucherbildung Bayern. Heute sprechen wir über gesundes Essen und Trinken für Kinder im Grundschulalter, zu Hause und im Familienumfeld. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch mit meiner Kollegin Annegret Hager aus der Beratungsstelle Würzburg. Hallo Annegret, schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo Nadja, ich freue mich auch. Vielen Dank. Du hast mich ja schon vorgestellt. Ich bin Ernährungsreferentin beim VSB in der Beratungsstelle Würzburg und biete dort Ernährungsberatung, Vorträge und Schulunterricht, jeweils für Kinder, Eltern und auch Betreuungskräfte an. Selbst habe ich 4 erwachsene Kinder.
Das heißt fachlich und auch privat jede Menge Erfahrung
für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Genau, das hoffe ich.
Perfekt. Dann lass uns doch gleich mal starten. Annegret, wir wollen ja heute über die Ernährungssituation der jungen Kinder, der Grundschulkinder sprechen. Wie ist es um die Gesundheit der Jüngsten eigentlich bestellt? Und kannst du uns einfach so einen kurzen Überblick geben?
Das kann ich machen. Also eigentlich haben wir hier einen ganz positiven Trend festzustellen. Denn sowohl die Kindergarten- als auch die Grundschulkinder ernähren sich im Vergleich zu Erhebungen von vor 10 Jahren insgesamt wirklich gesünder. Sie essen nämlich mehr Obst und Gemüse, sie trinken mehr Wasser und weniger gesüßte Getränke. Und da sind die 3- bis 10-jährigen Mädchen noch vor den Jungen, also liegen noch besser. Und wiederum die Jungs und Mädchen in Kindergarten und Grundschule essen gesünder als die Gruppe der Jugendlichen. Einen kleinen Dämpfer haben wir da jetzt, denn auch die Corona-Jahre zeigen hier ihre Auswirkungen offensichtlich, denn jedes 6. der Kinder und Jugendlichen hat offensichtlich an Gewicht zugenommen während Corona und bei Grundschulkindern ist es sogar jedes 3. Außerdem bewegen sich Kinder und Jugendliche jetzt weniger und sie greifen auch häufiger zu Süßwaren als vor Corona. Also das sind so die Erhebungen jetzt kurz nach der Corona-Zeit. Aber wir haben auch einen positiven Trend. Und zwar essen rund 1/3 der Familien nun häufiger gemeinsam als vorher.
Also ich habe jetzt viel Positives rausgehört. Vielen Dank, Annegret. An der Bewegung mangelt es vielleicht hier und da noch. Und die Süßigkeiten sind eine Verlockung. Wie geht man denn mit dem Thema Ernährungserziehung am besten um? Es scheint, als wird schon einiges gut oder richtig gemacht. Ernährungserziehung klingt auch immer ein bisschen heikel, aber wir wollen es jetzt positiv sehen. Wie gehe ich das Thema in der Familie am besten an? Welche Tipps hast du?
Genau, also sowohl bei mir in der Familie als auch bei meinen vielen Vorträgen und Beratungen, gerade auch von jungen Familien, kann ich immer nur sagen, der wichtigste Grundsatz, den ich gleich zu Anfang sage, ist gelassen Vorbild sein. Also man muss wirklich mit einer guten Portion Gelassenheit rangehen, wenn ich ein gewisses Ernährungsverhalten einfach haben möchte bei den Kindern. Ich muss es vorleben und ich muss es selber praktizieren, anders geht's nicht. Im Grundschulalter hat das Vorleben der Eltern nämlich noch wirklich einen großen Einfluss auf die Kinder. Das lässt dann langsam nach, beim einen Kind früher, beim anderen später, aber man kann sagen, ab circa 11 Jahren steht dann die Abgrenzung von diesem elterlichen Verhalten im Vordergrund. Das heißt, diese sogenannte Peer Group in den Schulen, in der Klasse gibt dann was vor, was angesagt ist. Dann andere Kinder, da steht die sportliche Leistung im Vordergrund oder ökologische Aspekte nehmen dann größeren Raum ein oder auch der Tierschutz mit dem Stichwort vegane Ernährung. Also nach dem Grundschulalter schwinden allmählich die Einflussmöglichkeiten der Eltern und Großeltern, aber das bis dahin Erlebte ist dann ja nicht vergessen. Das wird dann oft nach der Pubertät im frühen Erwachsenenalter doch wieder herausgeholt.
Das klingt sehr spannend. Ich finde, bis 10 Jahre ist doch eigentlich auch ein relativ langer Zeitraum, wenn man so will. Das heißt, da hat man als Eltern eine Vorbildfunktion, Geschwister, Freunde, also das Umfeld sozusagen, das Nähere und kann prägen. Das heißt, am besten predige ich nicht Gemüse statt Süßkram, drehe mich um und esse dann heimlich die Chips, sondern man lebt es in der Gemeinschaft als Familie am besten sozusagen.
Genau. Denn Umfragen zeigen, dass es Kinder einfach mögen, wenn die Eltern bei den Familienmahlzeiten dabei sind. Das haben wir ja vorhin gehört, dass das offensichtlich auch zugenommen hat die letzten Jahre. Die Eltern sollen auch Zeit haben für sie und zum Essen und es soll gute Laune beim Esstisch auch herrschen. Also ist die Empfehlung, mindestens einmal am Tag versuchen, gemeinsam zu essen, bei einer guten, gelösten Atmosphäre mit genügend Zeit. Das wäre eben wünschenswert. Das stärkt dann auch den Familienzusammenhalt, das ist also Quality Time. Und es prägt natürlich das Essverhalten der Kinder auch nachhaltig. Und was wir auch interessanterweise feststellen, durch diese gemeinsamen Mahlzeiten und diese regelmäßige Tischkultur wird offensichtlich auch in gewisser Weise Übergewicht vorgebeugt bei den Kindern. Also Essenszeit ist Familienzeit, ist Quality Time und was es nicht ist, ist eine Krisensitzung. Also das nicht. Und was auch schön wäre, wenn man einen gemeinsamen Anfang hätte und ein gemeinsames Ende der Mahlzeit und der Fernseher ist aus und die Handys bleiben bei allen aus. Das wäre optimal.
Das klingt super logisch und sehr optimal. Das heißt ja auch so ein bisschen, man soll im Hier und Jetzt sein. Ne? Man soll da sein für die Familie, man soll sie wahrnehmen, zuhören.
Genau.
Und dadurch kommt wahrscheinlich auch die Freude am Essen und dieses bewusste Essen, was vielleicht auch diesem Übergewicht vorbeugt. Ne? Weil ich irgendwie ganz anders wahrnehme, was nehme ich jetzt zu mir, was esse ich. Ich bin da, ich bin präsent, ich höre zu, ich werde gehört und gesehen. Also dass sozusagen, ja, das Essen ein bisschen eine besondere Familienkultur auch sein kann.
Genau.
Gut. Vielen Dank, Annegret. Bei uns ist Essenszeit auch Familienzeit. Wir gestalten die Essensplanung relativ demokratisch bei uns. Das heißt, jeder darf sich mal sein Lieblingsessen wünschen, darf aber auch ein Veto einlegen, wenn er zum Abendessen halt lieber Nudelsuppe möchte, statt irgendwie pürierte Gemüsesuppe. Ist das in Ordnung oder was empfiehlt da die Expertin? Wie hast du es mit deinen Kindern gehandhabt? Mhm. Bei 4 Stück war sicherlich Wunschkonzert angesagt.
Ja, genau, Wunschkonzert, aber das ist da natürlich nicht so einfach. Also das entscheiden natürlich die Familien selbst, wie viel Zeit sie da reinstecken und wie viel Zeit sie im Vorfeld bei der Absprache verbringen. Also es ist absolut in Ordnung, auch mal einem Kind einen Sonderwunsch zu erfüllen. Letztendlich entscheiden aber je nach Alter natürlich erstmal wir Erwachsenen, gerne aber im Familienrat, was, wann und wie auf den Tisch kommt. Und das Kind kann aber dann auch entscheiden, ob es das jetzt gerade heute so essen mag oder komplett essen mag oder nur einen Teil davon essen mag. Also es soll wirklich kein Zwang sein, auch nicht so wie früher, der Teller muss leer gegessen werden. Das müssen Kinder erst lernen, wie viel sie sich auf den Teller häufen. Also spontane Abwandlungen entscheidet wirklich jede Familie selbst nach Zeitbudget. Denn da ist auch wieder, sag ich mal, der moderne Erziehungsgrundsatz beim Essen, hier wird gegessen, ohne zu erpressen. Also es wird nicht belohnt oder bestraft mit Essen, also nicht nach dem Motto, du hast die Hausaufgaben heute nicht gemacht, also gibt es jetzt kein Abendessen. Das geht natürlich nicht. Essen muss nach wie vor positiv besetzt bleiben.
Klingt für mich sehr einleuchtend. Der Spruch gefällt mir auch sehr gut. Essen statt erpressen. Und ich denke, wenn die Kinder eben lernen, wie viel schöpfe ich mir nach, ne? Wie viel schaffe ich dann auch und wo ist mein natürliches Sättigungsgefühl, dann wirkt man wahrscheinlich auch wieder dem Übergewicht entgegen oder vielen anderen Problemen. Da hängt ja einiges miteinander zusammen.
Ganz, ganz wichtig. Absolut. Die Kinder brauchen lange, um rauszukriegen, wie viel sie sich auf den Teller nehmen, damit sie es aufessen können. Man kann bremsen, nimm lieber nach, nimm am Anfang nicht zu viel, das ist ganz wichtig, ja. Und langsam essen. Die Kinder nicht hetzen, sondern wenn ich langsam Esser habe, das ist ein Verhalten, was bei Erwachsenen oftmals dann sehr gewünscht ist.
Das heißt aber auch so ein bisschen zulassen, dass die Augen manchmal größer sind, ne, als der kleine Bauch sozusagen so. Auch bei Grundschülern noch sein kann.
Ganz
ne?
Genau, so ist es, ja.
Also der achtsame Umgang am Familientisch auch als Thema. Gut, jetzt wissen Kinder vielleicht oft, wenn es jetzt um diese demokratische Gestaltung des Essens geht, was kommt auf den Tisch? Wir dürfen ein bisschen mitbestimmen auch. Du hast ja schon gesagt, hängt vom Zeitbudget ab, der Familien auch und verschiedenen anderen Faktoren. Jetzt wissen die eine Zeit lang ganz genau, was sie besonders mögen und irgendwann fangen sie an, mäkelig zu werden. Generell mäkelig oder auch mäkelig mit Dingen, die sie super gerne mochten. Das wird dann kredenzt am Familientisch und es ist plötzlich nur noch bäh. Ja? Wie geht man dann damit um? Ja?
Das scheint wirklich für Eltern ganz schwierig zu sein, weil wir es von der Vernunft her einfach nicht fassen können. Also erstmal wieder, gelassen Vorbild sein. Also das, was ich mag, hat eine Chance, dass auch das Kind es mag. Aber Kinder haben eben eine angeborene Neophobie, also eine Abneigung gegenüber Neuem, um sie zu schützen. Gerade leider eben vor säuerlichem, wässrigem, was dann oft als wenig sättigend oder vielleicht sogar als unreif wahrgenommen wird. Und das ist dann halt oft auch das Gemüse. Aber das muss man im Kopf behalten, es braucht oft viele Anläufe. Wenn Kinder dann nach 10 Anläufen sagen, ja, jetzt mag ich den Brokkoli und dann 5 Wochen später behaupten, nee, ich mag ihn doch nicht, dann ist es für uns nicht von der Vernunft her zu begreifen, aber man muss es einfach stehen lassen, denn zu viel über Essen zu diskutieren bringt in dem Falle überhaupt nicht, das kommt schon wieder. Und ich empfehle dann auch immer, wenn Kinder wirklich so ein bisschen mäkelig sind, dass man sie einfach mehr mithelfen lässt. Das kostet vielleicht ein bisschen Zeit, geht vielleicht nur am Wochenende, aber man kann sie mithelfen lassen, schon beim Einkaufen, beim Rezept auswählen und lesen, also gerade auch Grundschulkinder da lesen lassen, Zutaten und Gerätschaften bereitstellen, das Obst und Gemüse waschen lassen, selbst schneiden geht schon bei kleineren Kindern, das machen schon die Kindergärten, dass Gemüse klein geschnitten wird oder Bananen klein geschnitten werden. Gewürze auswählen, abschmecken lassen, den Tisch decken, dass es da also Tischdienste gibt, Nachtisch richten, Obstteller schneiden und schön herrichten, da sind manche ganz fantasievoll. Dann auch gemeinsam neue Rezepte aus Büchern suchen oder auch im Internet ausdrucken und mal durchgehen. Neue Gewürze austesten, da gibt es oft wunderbare Gewürzmischungen zu kaufen. Damit steigt natürlich die Wertschätzung an den Lebensmitteln und die Kinder wollen natürlich auch das probieren, was sie ausgesucht, zubereitet haben, angerichtet haben und wollen auch wissen, wie das dann schmeckt. Und letztendlich hat man natürlich auch Lieblingsessen und da ist natürlich meine Empfehlung, das Lieblingsessen nicht nur am Geburtstag hinzustellen, sondern häufiger im Jahr einfach das einzubauen. Und wenn jede Familie dann mehrere Lieblingsessen hat, dann hat man ja auch eine sichere Bank, dass dann auch gegessen wird.
Vielen Dank. Ich denke, wir nehmen da jetzt so ein bisschen mit. Es ist alles eine Phase, die auch wieder vorübergeht. Mhm, genau. Und das Gestalten, ja, rund um Lebensmittel, sozusagen das Gestalten, Zubereiten, Kochen, so ein bisschen als Familienevent, als Ereignis zu gestalten, hilft sozusagen.
Genau.
Ja, diese Sensibilität für Lebensmittel, aber auch Freude am Ausprobieren zu schärfen und zu fördern. Das klingt sehr einleuchtend und es stimmt auch. Kindergartenkinder fangen schon an zu schnippeln und sollen auch richtige Messer hernehmen. Und genau. Die Grundschüler sind natürlich um einiges fertiger schon mit ihren Fingerfertigkeiten und können mitlesen. Das ist sicherlich ja so ein bisschen Abenteuer, gemeinsames Kochen, Gestalten.
Genau, gemeinsam, Quality Time wirklich mal im Hinblick auf Ernährung, gesunde Ernährung, aber eben nicht dieser Begriff gesund so in den Vordergrund gerückt.
Ja, sondern diese gemeinsame Zeit sozusagen. Ne? Das haben wir gemeinsam geschafft. Das macht ja auch stolz und verbindet, ja, genau. Wenn es dann am Ende auf den Tisch kommt und man es noch gemeinsam isst, mit einem Tischbruch einleitet oder genau. So. Ne? Wenn ich jetzt so an Ernährungsgewohnheiten denke, dann fängt der Tag ja eigentlich mit dem Frühstück an. Und man sagt immer so schön, das ist auch die wichtigste Mahlzeit des Tages. Wie stehst du da dazu?
Also es ist tatsächlich so, wenn ich mit jungen Eltern zu tun habe, betone ich immer, dass es wirklich sehr wichtig für die Kinder ist, dass sie ein Frühstück essen. Man muss sich ja vorstellen, der kindliche Körper, gerade jetzt bei Kindergarten- oder Grundschulkindern, ist ja jetzt verhältnismäßig wenig Masse. Das heißt, sie haben geringe Nährstoffspeicher, geringe Flüssigkeitsspeicher, jedenfalls weniger als wir. und sie schlafen aber auch länger. Also das ist ja immer noch so Schlafenszeiten von 10, vielleicht sogar 12 Stunden. Das heißt, die geringe Energie- und Nährstoffspeicher, die sind über Nacht wirklich verbraucht und die müssen aufgefüllt werden. Und wir wissen auch wieder aus Untersuchungen, dass Kinder, die ausgewogen frühstücken, einfach konzentrierter sind, sie sind ausgeglichener, sie sind besser gelaunt und natürlich dadurch weniger aggressiv. Sie haben auch, das ist jetzt für Schulkinder interessant, ein besseres Durchhaltevermögen und zeigen wirklich eine verbesserte Lernleistung und sind aktiver. Und auch hier wieder interessant, sinkt die Wahrscheinlichkeit für späteres Übergewicht bei Kindern, die regelmäßig frühstücken.
Ja, das klingt sehr einleuchtend und auch wichtig, aber da wahrscheinlich auch ist es gut, wenn man in der Familie Vorbild ist, ne? Wenn man vielleicht das Frühstück schafft, mit einem Elternteil zum Beispiel zu gestalten und gemeinsam isst. Ne? Nicht, dass man jetzt irgendwie mit leerem Magen aus dem Haus geht, aber möchte, dass das Kind frühstückt. Das ist alleine, natürlich dann auch schwer einleuchtend, ne? Dann alleine zu frühstücken.
Das muss man
also
auch vorleben.
Da auch wieder ein bisschen vorleben, um dann diesen vielen Dingen entgegenzuwirken und das positiv zu besetzen und auch eigentlich einen guten Start in den Tag zu haben, ne? Also für mich macht das alles Sinn. Ich denke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Sicherlich kennt aber auch jeder diesen hektischen Morgen. Ne? Mhm. Die stehen mal gut gelaunt auf oder mal mit dem ganz falschen Fuß. Ja, und dann wird es hektisch, weil man hat den Zeitdruck. Die Kinder müssen in die Schule, man muss vielleicht in die Arbeit, hat Termine. Was für Tipps hast du, damit man diesen Morgen irgendwie möglichst entspannt und gesund gestalten kann und positiv?
Ja, das hängt natürlich jetzt so ein bisschen von einem selbst und von den Kindern ab, wie gut man aus dem Bett kommt. Gut ist natürlich immer nicht zu knapp aufzustehen. Und wenn Kinder aber trotzdem morgens einfach nichts runterkriegen, das kennt man ja. Auch wir haben manchmal so Phasen, dass wir, wenn wir mal früher aufstehen als gewohnt, einfach noch keinen Appetit verspüren. Also wenn Kinder nichts essen wollen, dann müssen sie aber was trinken. Also das ist die Regel für die Essmuffel. Sie sollen ein bisschen Tee oder Saftschorle trinken oder einfach Milch, um ihre Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen. Und das kurbelt dann auch den Stoffwechsel erstmal an. So, und dann müssen wir das Ganze ja mit der Pausenverpflegung in der Schule denken. Schulkinder, gerade Kinder, Grundschulkinder haben ja noch eine ordentliche erste Pause, die auch ja wirklich hergenommen wird für Essen und dann für Toben. Das heißt, wenn ein Kind morgens erstmal nichts isst, ist die Frühstückspause in der Schule umso wichtiger. Man denkt also erstes und zweites Frühstück gemeinsam und dann muss man halt als Mutter oder Vater entsprechend mehr mitgeben für die Essmuffel, die morgens zu Hause nichts gegessen haben.
Ja. Vielen Dank. Wie sehe jetzt für Annegret Hager das perfekte Frühstück für ein Grundschulkind aus? Oder welches perfekte Frühstück hast du versucht, deinen Kindern zu kredenzen?
So, also wir müssen jetzt zumindest mehrere Komponenten denken. Ne? Das ist das Einfachste, denn es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten. Also eine Komponente wäre jetzt schon mal ein Getreideprodukt. Das wäre einfach ein Vollkornbrot oder ein Schwarz- oder Graubrot auf der einen Seite und für die Müsli-Esser einfach ein ordentliches Flockenmüsli. Es können Haferflocken oder andere Getreideflocken sein und das kombiniert man dann zum Beispiel mit der nächsten Komponente, also frisches Obst, Äpfel, Birnen, Beeren, eine Banane oder eben gemischt. Oder für die, die eher ein Brot essen und es ein bisschen deftiger mögen, genauso Rohkost wie zum Beispiel Möhren oder Radieschen oder Gurkenscheiben. So, dann brauchen wir aber auch noch ein bisschen Eiweiß. Das sättigt auch gut und macht das Ganze rund. Das sind natürlich Milch oder Milchprodukte wie Joghurt, Quark, Dickmilch oder Kefir. Ganz passend und interessant. Das wäre also Müsli mit Milch oder Joghurt und Obst eben noch dazu oder eben Brot mit ordentlich Quark drauf und dann erst die Marmelade für die Süßbrotesser oder Brot mit Käse und dazu Rohkost oder auch Obst. So, und dann brauchen wir noch on top natürlich das Getränk, was ich vorhin auch betont habe, um die Flüssigkeitsspeicher aufzufüllen. Das kann eben Kräuter- oder Früchtetee sein, Wasser oder Saftschorle. Und das Ganze wäre ideal, wenn die Kinder so 10 bis 15 Minuten wirklich Zeit hätten am Tisch, im Sitzen, das in ordentlich zu essen, zu kauen. Keine Ablenkung mit irgendwelchem Fernseher oder Smartphone. Und dann bewegen sie sich ja hoffentlich, also haben einen Schulweg vor sich. Oder wenn sie in der Schule sind, haben sie eine Schulpause nochmal zum Toben. Das ist dann ideal, um den Kreislauf in Schwung zu bringen und die Verdauung anzuregen.
Vielen Dank. Es klingt für mich jetzt so, als sei für jeden auch was dabei bei den Tipps, die du jetzt gegeben hast. Ne? Für den Marmeladenbrotesser und für den Müsli-Liebhaber. Und da unterscheiden sich Kinder ja, wie wir Erwachsenen, auch sehr.
Genau.
Jetzt ist es so, ich habe zu Hause oder man hat vielleicht zu Hause das Frühstück ganz gut im Griff. Dann kommt das Kind von der letzten Übernachtungsparty heim und ist total begeistert von den Schokocornflakes oder vom Knuspermüsli, das besonders viel Zucker enthält. Wie sollen Eltern jetzt solche Situationen handeln?
Ja, da höre ich immer wieder, dass das die Eltern natürlich am liebsten überhaupt nicht hätten. Aber es geht natürlich rum, eben bei Besuchen zu Hause oder auch im Kindergarten steht es teilweise eben noch da. Und da würde ich einfach sagen, einfach mal die Neugierde befriedigen. Sonst hat dieses Müsli oder diese Cerealien ewig ihren Reiz des Verbotenen und es lässt nie nach. Also einfach mal nachgeben. Natürlich haben die sehr viel Zucker. Man sieht es ja auf den Verpackungen, die Nährwertkennzeichnung ist ja vorgeschrieben. Also da bei 100 Gramm hat man oft bis zu 35 Gramm Zucker enthalten. Das sind ja 35% Zucker. Die Sättigung hält damit natürlich nicht lange an, nicht zu vergleichen mit einem normalen Flockenmüsli. Aber man kann ja mit dem Kind reden. Also dem Kind erklären, dass das eher eine Süßigkeit ist. Also eher was zum Naschen und nicht ein gesundes Frühstück. Dann könnte man auch zum Kind sagen, pass auf, wir verdünnen das Ganze mit feinen Haferflocken zum Beispiel. Und dann ist es schon wieder ausgewogener. Und wir kombinieren es mit ein bisschen Joghurt und Obst. Also so kann man das Ganze natürlich auch hin zum Besseren auch vermengen.
Klingt einleuchtend. Jetzt sind Cornflakes das andere, Brot zum Beispiel das nächste. Also jetzt mir leuchtet ein Vollkorn- oder Dinkelbrot mit Körnern, finde ich ja persönlich ganz lecker. Das mögen die Kinder vielleicht eine Zeit lang. Dann fangen so im Kindergarten die ersten Zähne an auszufallen. Das zieht sich ja dann bis in die Grundschule und dann mag man plötzlich total gerne Toast, ne, mit Butter, weil das ist weich und da muss man nicht so viel kauen. Mhm. Auch jetzt wieder so eine Phase, wie du es jetzt schon öfter beschrieben hast, also zulassen oder...
Also einfach gucken, genau, ist es jetzt nur das Toastbrot, was sie essen mögen, weil zum Beispiel ein bisschen Schmerzen durchs fehlende Zähne sind oder geht zum Beispiel jetzt ein anderes Brot, man versucht also mal Brot zu testen, fein gemahlene Vollkornbrote gehen auch oft sehr gut und werden gar nicht als Vollkorn wahrgenommen, aber beim Toast natürlich auch lieber das Vollkorntoast verwenden als Variante und das kann man natürlich auch mal mit irgendeinem anderen Käse belegen und man probiert sich mal durch die vielen verschiedene vegetarischen Brotaufstriche durch und bestreicht das Toast damit. Also auch hier gilt, es ist eine Phase, die geht meistens vorüber. Gelassen Vorbild sein. Ich selber würde dann halt weiter mein normales Brot essen und es gut kauen. Und meistens ist das Problem dann auch irgendwann beim Kind wieder ganz woanders und das Brot wird wieder gegessen.
Gut, vielen Dank. Wir haben jetzt schon übers Frühstück gesprochen, über die Cerealien, ein bisschen über Obst. Jetzt nochmal zum Trinken zurück. Wir scheinen zum Beispiel das seltene Glück zu haben, dass Tee, Milch und Leitungswasser noch ziemlich angesagt sind. Das kann ja sehr schnell vorübergehen, so eine Phase. Wie geht man jetzt damit um, wenn das Kind gar nicht oder nur sehr wenig trinkt und Wasser sowieso nicht so mag?
Ja, also es ist halt wirklich so, es wird immer propagiert, das Zuckerfreie wäre eben optimal und Softgetränke ist bekannt, dass die bis zu rund 40 Stück Würfelzucker auf den Liter beinhalten, aber auch Fruchtsäfte haben natürlich eine ordentliche Menge Zucker, zwar natürlicherweise, aber ähnlich viel wie die Softgetränke und das sind eben Kalorien, die gehen on top und die machen einfach kaum satt. Ganz abgesehen natürlich auch von dem Problem, was die Zahngesundheit angeht. Also besser ist wirklich natürliches Leitungs- oder Mineralwasser oder ungesüßte Früchte oder Kräutertees. Aber wenn es gar nicht geht ohne Zucker, dann kann man natürlich mit etwas Fruchtsaft nachhelfen. Also man fängt dann bei wenig an und versucht Saftschollen 1:4 oder 1:3 anzubieten, verdünnt. Oder man kann selber auch sogenannte Infusionen herstellen, also in Wasser einfach Kräuter oder Beeren reinlegen und die ein bisschen stehen lassen, Gurken oder Zitronenscheiben. Jeder kennt es in der Regel von sich zu Hause. Und dann hat das Wasser ein gewisses Aroma, aber eigentlich keinen Zucker. Und wichtig ist es eben, dass schon getrunken wird und zwar schon morgens, damit der Kreislauf in Schwung kommt und das Gehirn durchblutet wird, was dann für die Schulkinder natürlich besonders wichtig ist und dass wirklich schön über den Tag verteilt getrunken wird. Für Grundschulkinder ist es ungefähr eben 1 Liter Getränke mit keinem oder wenig Zucker drin. Mehr natürlich, wenn es sehr heiß ist, wenn sie Sport treiben oder natürlich auch, wenn sie krank sind und Fieber haben. Aber hier ist auch entscheidend, wie viel Flüssigkeit natürlich gleichzeitig über Obst, Gemüse und Milch, Milch gilt ja als Nahrungsmittel und nicht als Getränk, oder auch über eine Suppe aufgenommen werden. Das zählt zur Flüssigkeit natürlich auch dazu. Und wenn ich jetzt zum Beispiel keinen Toastliebhaber habe, sondern einen Knäckebrotliebhaber, dann müssen diese natürlich pro Scheibe Knäckebrot auch nochmal so ein halbes Glas Flüssigkeit zusätzlich trinken.
Das ist sicherlich ein wertvoller Tipp, weil ich glaube, dass man das eigentlich nicht so auf der Uhr hat, ja, dass beim Knäckebrot eigentlich noch ein bisschen mehr Trinken angesagt
genau.
ist.
Genau, das ist wie ein trockener Schwamm, der sich auffüllen muss.
Sehr schönes Bild, ich sehe es vor mir. Wir haben jetzt schon über wirklich viele Dinge gesprochen. Du hattest auch das Gemüse und das Obst schon ein bisschen angeschnitten. Manche Kinder lieben das in jeglicher Form, gell, als Rohkost oder verkocht. Und manche, die laufen gefühlt schreiend davon. Da kann man vielleicht eine Nudelsauce pürieren und da das verstecken. Wie geht man anders sonst noch damit um? Ja, damit aus diesen Gemüse- oder Obstmuffeln, ich meine, man braucht es halt für eine ausgewogene Ernährung, damit das Gehirn irgendwie gut arbeiten kann, damit man fit ist, ein gutes Immunsystem hat.
Ja? Genau, also Gemüse, Obst ist halt sehr nährstoffreich und energiearm, also versorgt uns wirklich mit Vitaminen, Mineralstoffen und sekundären Pflanzenstoffen, also wichtig. Aber auch hier wieder dran denken, Vorlieben ändern sich. Jedes Kind mag irgendeine Gemüsesorte und irgendeine Obstsorte. Für uns scheint es manchmal zu wenig Vielfalt zu sein, aber da wäre ich mal ganz entspannt. Man lebt es ja vor, also Vorlieben ändern sich. Und als oberste Empfehlung kann ich nur sagen, Obst und Gemüse einfach reif und am besten saisonal anbieten, weil es dann in der Saison einfach am besten schmeckt. Und Kinder gehen natürlich auch so ein bisschen nach Farbe. Das heißt, farbige Gemüsesorten wählen, die vielleicht auch ein bisschen süß schmecken. Buntes animiert natürlich eher zum Essen, gerade bei Kindern. Also zum Beispiel eben Paprika, gelbe, rote Paprika, Mais, Tomaten, die wirklich schmecken und reif sind. Oder verschiedene Beeren dann im Frühsommer und Sommer. Manche Kinder möchten auch ganz gern anfassen, also die sind eher haptiger. Also da hilft es oft, dass man das Ganze als Fingerfood klein geschnitten zusammen mit einem schönen Dip zum Beispiel auf einen bunten Teller legt. Verstecken kann man auch. Manche Kinder sind da so ein bisschen nachtragend, wenn sie das rauskriegen, aber für manche ist das vollkommen in Ordnung. Wie du eben schon gesagt hast, Gemüse kann man wunderbar pürieren und daraus verschiedenste Gemüsesoßen machen. Es muss nicht immer Tomate sein. Oder in Suppen eben püriert, eine wunderbar cremige Gemüsesuppe im Winter ist was ganz Tolles. Man kann aber auch Gemüse raspeln und in Getreidebratlinge mit rein vermengen, genauso wie man Waffeln auch deftig zubereiten kann als Gemüsewaffeln.
Wenn ich jetzt so an Ernährung denke, dann sehe ich und wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer auch diese Ernährungspyramide. Das hat sich, glaube ich, einfach so eingeprägt inzwischen, ja. Da, ich meine, wir wissen alle so, Produkte mit pflanzlicher Herkunft sind gerade ziemlich im Trend. Da gibt es auch viel, aber wie ist es denn um die tierischen Produkte bestellt, wie Milch, Fleisch und Wurst für eine ausgewogene Ernährung?
Genau. Also fangen wir mal einfach mit den einzelnen Komponenten an. Zum einen haben wir jetzt erstmal die Milch und die Milchprodukte. Die sind natürlich wirklich eine gute Quelle für Nährstoffe wie Proteine und das berühmte Calcium. Hier lauten jetzt die Empfehlungen, 3 Portionen Milchprodukte am Tag, davon 1 Glas Milch. So, ergänzt wird das Ganze, dieses Glas Milch, also dann mit einer Portion Joghurt, Quark, Dickmilch und 1 bis 2 Scheiben Käse. Dann sind wir so insgesamt am Tag bei etwa 300 bis 350 Gramm Milch bzw. Milchprodukte. Und das ist natürlich dann ganz einfach zu verteilen, zum Beispiel morgens ein kleines Glas Milch trinken oder die Milch im Müsli verwenden. am Nachmittag einen kleinen Joghurt essen und abends zum Beispiel ein Käsebrot mit den 1 bis 2 Scheiben Käse. Dadurch, durch diese Verteilung, wird das Kalzium wirklich besser aufgenommen, wenn es eben über den Tag in kleinere Portionen aufgeteilt ist. Wenn Kinder jetzt keine Milch mögen, das kommt ja immer wieder vor, aber Milchprodukte, ist das vollkommen in Ordnung. Also da muss man gar nicht mäkeln. Wenn die Milch vertragen wird, die verwendet man ja sowieso, zum Beispiel für Kartoffelpüree, für Pfannkuchen oder man macht mal einen Milchreis. Einschränkend muss ich dazu sagen, dass man besser auf Rohmilch verzichtet. Sowohl bei Kleinkindern, bei älteren Kindern und auch bei Jugendlichen. Denn die können halt selten, aber sie können tatsächlich gefährliche, krankmachende Keime enthalten. EHEC-Bakterien, Campylobacter-Bakterien und die können halt gefährliche Infektionen hervorrufen. Also bitte keine Rohmilch. Falls das Kind jetzt Milch tatsächlich nicht verträgt, das kann daran liegen, dass es eine Allergie auf das Milcheiweiß hat. Oder es verträgt den Milchzucker nicht und hat dadurch Verdauungsstörungen. Dann empfehle ich, dass das erstmal ärztlich bestätigt wird, abgeklärt wird. Und dann ist es oft hilfreich, dass man wirklich zumindest einmalig mal eine qualifizierte Ernährungsfachkraft als Unterstützung dazu holt, was den Speiseplan angeht. Man kann dann gerade bei den Milchzuckerunverträglichen natürlich auch auf laktosefreie Milchprodukte zurückgreifen oder wenn es gar keine Kuhmilch sein soll, aufgrund der Allergie, bieten sich natürlich pflanzliche Alternativen an, wie jetzt zum Beispiel die Hafer, die Soja oder die Reisdrinks. Und das bitte dann gerne mit Kalzium angereichert kaufen.
Vielen Dank, Annegret. Bei den Rohmilchprodukten lohnt sich der Blick immer auf die Verpackung, weil soweit ich weiß, muss das gekennzeichnet sein. Also Käse mit Rohmilch muss als Rohmilchprodukt gekennzeichnet sein, richtig?
Und das gibt es nicht im normalen Kühlregal, sondern an der frischen Theke. Und rohe Milch gibt es nicht so ohne weiteres im Supermarkt. Das wäre dann höchstens die sogenannte Vorzugsmilch, aber die ist sehr, sehr selten. Ich weiß gar nicht, ob es sie im Moment in Bayern überhaupt im normalen Laden gibt. Aber Rohmilch kriegt man beim Bauern und auch der muss das Schild anbringen. Bitte vor Verzehr abkochen.
Abkochen, genau. Welche Milch nehme ich denn ansonsten her, wenn das Kind Milch verträgt? Also die Kinderärzte sagen bei kleinen Kindern gerne die Vollmilch, ne? Mhm. Und wie mache ich es jetzt bei Grundschülern? Vollmilch oder die 1,5 Milch? Es gibt, glaube ich, inzwischen auch 1,8, gesehen, ganz verschiedene Skalierungen. Mhm.
Ja, da ist immer Unsicherheit, aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass man auch für Grundschulkinder weiterhin die Vollmilch verwenden kann und den Vollmilchjoghurt natürlich auch. Ich sage immer, vor allen Dingen bei aktiven, eher dünnen Kindern sollte man bei den Vollmilchvarianten bleiben. Insgesamt ist aber auch die 1,5 oder 1,8-prozentige Milch gut und schmackhaft. Der Kalziumgehalt ist bei beiden Milchen gleich, also egal ob Vollmilch oder Fett reduziert. Denn Milch ist eben nicht ein Getränk, sondern macht dann mehr oder weniger satt, je nach Fettgehalt. Milchmischgetränke mit Kakao oder Früchten und Zucker drin haben halt viele Kalorien, sind also keine Durstlöscher. Dafür ist wirklich der Energiegehalt zu hoch. Am besten ist es immer, die Kinder kommen tatsächlich ohne Geschmackspulver wie jetzt Kakao oder Vanillepulver aus. Und wenn sie es ganz gerne probieren oder gerne mögen, dann würde ich versuchen mit möglichst wenig. Auf keinen Fall laut Empfehlung von der Verpackung. Also möglichst wenig reingeben, wenn sie die pure Milch einfach nicht mögen. Aber man könnte natürlich auch Obst reinpürieren oder Getreideflocken in die Milch geben.
Vielen Dank, Annegret. Jetzt ist es ja so, du hast vorhin gesagt, man kann das Familienessen, das Kochen auch gemeinsam gestalten, indem die Kinder mitmachen. Jetzt kann ich mir vorstellen, zusammen einkaufen gehen könnte auch helfen. Also vielleicht zum Bauernmarkt, da gibt es das regionale und saisonale Gemüse einmal in der Woche oder so. Ich kann aber auch in den Supermarkt gehen und da zum Beispiel Milchprodukte aussuchen. Jetzt ist da natürlich aber auch Marketing geboten. Also die für Kinder schönste und coolste Joghurtverpackung ist im Zweifel nicht die gesündeste und vielleicht auch nicht die Wahl, die man jetzt als Eltern treffen sollte, wenn man jetzt versucht, das zu beachten, was du uns heute alles an die Hand gegeben hast. Wie kann man jetzt so einen Besuch dann im Supermarkt gestalten, dass auch die Frustrationsgrenze nicht so hoch wird, weil irgendwie alles in Maßen ist wahrscheinlich okay.
Genau, ne? Genau. So würde ich auch hier verfahren wie bei den Frühstückszerealien, da habe ich auch Regalmeter an bunten Kartons. So sind es halt auch die fertigen Milchdesserts, die mitunter die Kinder entsprechend im Kühlregal natürlich dann anfixen. Fruchtjoghurts und Fruchtquarks aller Art, die würde ich tatsächlich ab und zu dann kaufen, wenn es die Kinder unbedingt möchten und sagen, sie wollen das mal ausprobieren. Die haben natürlich meist viel Zucker und vor allen Dingen auch Aromastoffe, also die prägen dann auch so ein bisschen den Geschmack der Kinder. Deswegen würde ich da auch immer etwas vorsichtig sein und es als Süßigkeit bewerten. Also auch den Kindern hier wieder sagen, also pass auf, wenn du das heute hier möchtest, dann ist später bei den Süßigkeiten aber dann nichts mehr für dich zu holen. Dann ist es halt die Süßigkeit heute aus dem Kühlregal. Man kann auch mit den Kindern verhandeln und sagen, okay, gut, wir nehmen diesen Kinderjoghurt mit, aber wir verdünnen den dann mit einem normalen weißen Naturjoghurt oder mit einem normalen Quark und geben noch ein bisschen frisches Obst dazu. Dadurch habe ich natürlich auch den Zuckergehalt von diesen Fertigprodukten so ein bisschen runtergemischt. Also wirklich die Kinder ernst nehmen und mit ihnen verhandeln. Also nach dem Motto, du möchtest diesen Joghurt mit den Smarties drin, dann gibt es später beim Süßigkeitenregal also nicht nochmal was extra.
Klingt irgendwie gut, demokratisch und irgendwie auch nach Zuhören, ne? Und eingehen auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und trotzdem so ein bisschen auch vermitteln, ja, was ist jetzt so ein, ja, wie du sagtest, so ein Joghurt, der dann angereichert ist mit so Crispies oder was es alles gibt. Ja, auch so ein bisschen zu schärfen, das sieht bunt aus, aber du, das ist eigentlich eine Süßigkeit.
Genau.
In dem Sinn. Mhm. Du hast beim Käse auch schon uns interessante Einblicke gegeben, bist auch kurz auf verschiedene Käsearten eingegangen. Was wäre sonst noch wichtig?
Also beim Käse muss man wirklich wenig beachten. Die Kinder essen recht gerne Frischkäse zum aufs Brot schmieren oder milden Butterkäse, Edamer, auch Mozzarella dann zusammen eben mit Tomaten oder eben überbacken bei einem Gericht oder junger Gouda wird gerne gemocht. Im Endeffekt sagt man eben 15 Gramm Hart- oder 30 Gramm Weichkäse wären so ungefähr die passenden Mengen für ein Grundschulkind. Das sind wie gesagt 1 bis 2 Scheiben am Tag, aber da muss man ja nichts wiegen. Das ist nur so ein grober Richtwert. Und hier, du hattest es vorhin auch schon erwähnt, Nadja, Weichkäse aus Rohmilch, den ich eben nicht im Kühlregal abgepackt bekomme, sondern in der Regel nur an der frischen Theke, den sollte man jetzt vorsichtshalber den Kindern noch nicht anbieten.
Vielen Dank. Mhm. Annegret, wir haben jetzt über das Frühstück gesprochen, über das gelassene Vorbildsein in der Familie. Gemeinsam essen soll irgendwie Freude machen. Und wir haben vorhin gesagt, in der Ernährungspyramide sind auch die Fleischprodukte. Der Fleischkonsum geht ja kontinuierlich zurück seit Jahren. Das ist etwas sehr Positives. Gleichwohl sage ich jetzt mal, die Scheibe Gelbwurst beim Metzger, das ist ja etwas, das sich über Generationen weiterträgt und irgendwie so gewünscht ist und ein kleines Einkaufshighlight. Wie ist ein maßvoller Fleischkonsum aus deiner Sicht?
Schauen wir mal wieder die Ernährungspyramide. Wenn wir sie uns vor Augen halten oder mal drauf gucken, dann ist für diese Lebensmittelgruppe ja nur ein Baustein pro Tag vorgesehen. Das bedeutet dann tatsächlich, pro Tag kann eine Portion Fleisch, Wurst, Geflügel, Ei oder Fisch verzehrt werden. Kann, muss aber nicht. Das sind dann auf die Woche gesehen so 2 bis 3 Portionen Fleisch bzw. Wurst. Das ist ausreichend, auch für uns Erwachsene. Gleichwohl liefert diese Lebensmittelgruppe natürlich auch wichtige Nährstoffe, Eiweiß, B-Vitamine, Eisen und Zink. Aber wir haben auch eine gute Nährstoffversorgung mit einer Ovo-Lacto-Ernährung. Vegetarischen Ernährung. Damit ist das auch möglich. Und diese Ernährungsform, also die auf Eier, Milch und Milchprodukte zurückgreift, aber jetzt Fleisch und Wurst weglassen würde, wird auch von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung als Dauerkostform für Kinder akzeptiert. Durchaus. Die Mehrheit von uns und unter den Kindern sind also Mischköstler, trotz allem. Und für die gilt, wie auch für uns Erwachsene, Fleisch ist wiederum besser als Wurst. Besser und hochwertiger. Also die Empfehlung, nicht täglich Wurst, Salami, Würstchen oder Gelbwurst anbieten, sondern eben ab und zu. Und beim Fleisch ist helles vom Geflügel sehr gut oder eben auch fettarme Wurst wie Schinken oder Bierschinken. Ist einfach fettärmer. Und wenn man jetzt von der Menge her überlegt, für die Kinder, da ist die Hand der Kinder wirklich ein gutes Maß für eine Portion. Habe ich jetzt ein dickes Fleisch- oder Fischstück, dann reicht die Handfläche ohne die Finger. Bei dünneren Stücken oder bei Wurstscheiben nehme ich dann als Portionsmaß die ganze Hand. So kann man sich das sozusagen vorstellen.
Annegret, wir haben jetzt über Fleisch und Wurst gesprochen, über Milch und Trinken. Wie sieht es denn mit Fisch aus? Fischstäbchen sind, glaube ich, beliebt und Nudeln mit Lachssoße vielleicht oft mal nicht angerührt. Wie stehst du dazu und ja, wie sieht es denn mit anderen Omega-3-Quellen aus, die im Moment auch sehr im Trend liegen?
Also Fischstäbchen sind wirklich beliebt, sind natürlich auch fettreich durch die Panade und da empfehle ich einfach, dass man sich halt mal selbst aus gutem Fischfilet zuschneidet und im halbgefrorenen Zustand, da geht es besonders gut. Dann kann man selber würzen, also selber bestimmen, wie viel Salz drauf ist und das eigene Öl nehmen und die dann bepinseln. Das muss nicht paniert sein, aufs Blech legen und einfach im Ofen backen oder in einer beschichteten Pfanne dann eben mit entsprechend wenig Öl ausbraten. Da kann man dann wirklich Seefisch wie Seelachs, Kabeljau oder Scholle verwenden. Das sind dann wichtige Jodquellen, diese Fische. Aber man kann auch mal abwechseln mit fettreichem Fisch, wie jetzt Hering, Makrele, Lachs, sofern es die Kinder eben mögen. Und das ist wirklich eine sehr gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren, wie du es schon gesagt hast, was ja während des Wachstums besonders wichtig ist bei den Kindern. Wenn jetzt Kinder keinen Fisch mögen oder die seltene Fischallergie tatsächlich haben oder jemand anders in der Familie, dann würde ich empfehlen, dass man Omega-3-fettsäurenreiche Öle verwendet. Also da allen voran Lein- und Nussöle, gerade für die kalte Küche, für Salate oder Dips, aber als Standardöl auch gerne das Rapsöl und auch regelmäßig Nüsse anbieten, allen voran natürlich unsere heimischen Walnüsse, aber auch Mandeln und andere Nüsse einfach zum Knabbern oder frisch gehackt ins Müsli rein. Dann habe ich da eine gewisse Quelle, die ist nicht so hocheffizient für den Körper, aber trotzdem sinnvoll es einzusetzen.
Vielen Dank. Du hattest auch schon die Süßigkeiten hier und da gestreift in unserem Gespräch. Man sagt ja immer gerne, die Kinder sind nach der Schule irgendwie unterzuckert, ja? Und dann muss irgendwie der Blutzuckerspiegel hoch. Jetzt ist das wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt fürs Naschen, aber belehre mich gerne eines Besseren.
Also unterzuckerte Kinder hört sich zwar so an, oh, da muss jetzt Zucker ran. Nee, dann geht natürlich der Blutzucker hoch und schnallt wieder runter und der Hunger ist einfach weg, der Appetit. Da lieber so versuchen, mit ein bisschen Rohkost die Kinder hinzuhalten. Also beim Naschen grundsätzlich, die Eltern sind auch hier absolutes Vorbild. Also wenn ich selber gerne nasche, ich gehöre leider auch dazu, dann bringt es natürlich nichts, den Kindern zu erzählen, naschen bitte nur ganz wenig und nicht jeden Tag. Also Komplettverbote sind total kontraproduktiv. Die Kinder müssen lernen, irgendwie mit dem Naschen und ihrem Japp auf was Süßes umzugehen. Und sie können aber durchaus lernen, das ist relativ normal, wenn es in Maßen bleibt. Also für einen gesunden Umgang mit Süßigkeiten kann ich Folgendes empfehlen. Genascht wird niemals vor den Mahlzeiten. Wenn ich Hunger habe, esse ich einfach was Gescheites, dann esse ich eine ordentliche Mahlzeit und kann dann, wenn ich ein Kind habe, was wirklich nach den Mahlzeiten dann auch immer was Süßes braucht, ne? Oft zählt man auch selber dazu, kann ich sagen, okay, es gibt häufig ein kleines Dessert, ein kleiner schöner Joghurt mit Obst zum Beispiel drin oder mundgerecht geschnittenes Obst dann noch hinstellen anstatt den Süßigkeiten. Ich könnte auch die Süßschwelle senken, dass ich Süßspeisen und selber gebackenen Kuchen einfach ein bisschen mit weniger Süßungsmittel verrühre, als im Rezept steht und lieber mit Obst anreichere. Wir haben es ja gesagt, die Frühstückszerealien auch mit Getreideflocken mischen, um das zu verdünnen oder gelegentlich auch Trockenfrüchte oder Studentenfutter einfach reichen.
Annegret, vielen Dank für die Einblicke. Du hast am Anfang schon gesagt, wenn die Kinder mitgestalten können, ja, selber schnippeln dürfen, die Paprika oder die Tomaten, die Banane, dann hilft das irgendwie, ja, dann macht das Freude, bringt Freude in das Gestalten gemeinsam. Welche Tipps hast du denn für die schnelle Familienküche? Weil oft hapert es, glaube ich, an der Zeit, gerade wenn das Abendessen die gemeinsame Familienmahlzeit ist unter der Woche.
Genau, unter der Woche ist es knapp, jeder ist so ein bisschen geschafft vom Tag und es muss meistens in einer halben Stunde das Essen auf dem Tisch stehen.
Richtig.
So, was mache ich da? Also ich versuche wirklich immer schnell gar Gemüse einzukaufen und damit so die ersten Tage über die Runden zu kommen. Was ist das? Zum Beispiel Paprika, Pilze, Kohlrabi, Zucchinis oder eben jetzt auch der Spitzkohl im Winter. Wenn ich mehr mache, dann mariniere ich das ein und habe dann schon mal Antipasti für den nächsten Tag vorbereitet. Ich habe auch immer Tiefkühlgemüse in natürlicher Form Tiefkühlschrank, zum Beispiel Brokkoli oder Suppengemüsemischung oder Erbsen. Damit kann man auch schnelle Pfannen machen. Dann ist es schön, wenn man ein bisschen Tiefkühlkräuter eingefroren hat, um wirklich verschiedene Geschmäcker ranzubekommen. Oder man hat einen Kräuterkasten am Küchenfenster oder Kräutertöpfe stehen. Dann habe ich auch immer einen Vorrat an Hülsenfrüchten, um schnell Eiweiß auf pflanzlicher Basis noch in Gerichte reinzubekommen, zum Beispiel eben Kichererbsen oder Kidneybohnen. Was natürlich jeder zu Hause hat und kennt, das sind Pizzatomaten oder passierte Tomaten oder Tomatenmark auf Vorrat, um eine schnelle Tomatensoße oder eben auch eine Tomatensuppe zuzubereiten. Dann sind auch Beilagen, die schnell zubereitet sind zum Gemüse und zu möglicherweise Milchprodukten, schnell garender Bulgur oder Couscous oder der vorgegarte Weizen Ebli. Dann habe ich immer Polenta, Grieß zu Hause. Die Kinder mögen auch ab und zu diese berühmten Asian-Nudeln, die ganz schnell fertig sind. Dann kaufe ich auch immer wieder Spätzle oder Schupfnudeln oder fertigen Kloßteig oder wenn es ganz schnell sein muss, auch mal einen Pizzateig aus dem Kühlregal. Ich friere auch das Fleisch in kleinen Portionen ein. Dann kann ich abends schnell mal ein Schnitzelchen oder eine Geflügelbrust aus dem Gefrierfach rausnehmen. Das taut kurz an und ich kann es dann zu Geschnetzelten machen. Ich habe auch meistens gekochten Schinken im Kühlschrank, um einen Auflauf aufzupeppen oder Soßen. Ja, und bei uns steht auch in der Regel im Kücheneck eine Familienmüsli-Bar, sodass morgens zum Beispiel jeder schnell sein Müsli selber zusammen mixen kann und nicht jeden Tag das Gleiche.
Vielen Dank, Annegret. Zum Schluss, wir haben heute versucht, mit dem Podcast ein bisschen einen Einblick zu geben. Das Thema ist umfassend und wir könnten noch sehr viel länger sprechen, glaube ich. Ja, in die Ernährung von Grundschülern in der Familie. Wir möchten noch den Hinweis geben, unsere Kolleginnen stellen noch einen Podcast bereit zum Thema Grundschüler und Ernährung auf dem Pausenhof sozusagen. Und der VSB als solcher hat für Familien auch noch andere Angebote. Annegret, kannst du noch mal ganz kurz 2-3 Worte dazu sagen?
Genau, ganz schnell. Wir haben ja verschiedene Vorträge, sowohl für Eltern als auch für Erzieherinnen oder Lehrer im Portfolio. Außerdem unterstützen wir ja Projekttage an Schulen rund um das Thema Ernährung, also Schule fürs Leben ist da das Stichwort. Dann bei individuellen Problemen oder Fragen zur Ernährung, wenn ein Kind zum Beispiel unter Unverträglichkeiten leidet, da können wir dann tatsächlich auch beraten auf ärztlichem Rezept mit Unterstützung der Krankenkassen. In Würzburg selber haben wir ein Kochstudio und da führen wir Kindergeburtstage durch und auch Kinderkochkurse. Also es steht alles auf der Homepage da, wirklich einfach mal aufrufen, nachschauen. Da finden sich auch sehr, sehr viele Broschüren und auch Rezeptbroschüren.
Vielen Dank, Annegret, es war mir ein Fest. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Für alle, die es nicht wissen, unsere Website lautet www.verbraucherservice-bayern.de. Dort finden Sie auch unsere 15 Beratungsstellen in Bayern, also Anlaufstellen für Beratung in den verschiedenen Fachbereichen. Und unsere Kolleginnen und Kollegen sind gerne für Sie da.
Ja, vielen Dank, Nadja. Mir hat es wirklich auch Spaß gemacht. Mir war es ein Vergnügen. Ich hoffe, es war für jeden ein kleiner Tipp dabei. Und ich sage Tschüss.
Tschüss, Annegret. Mach's gut.
Das war Nachgefragt und gut informiert, der Podcast des Verbraucherservice Bayern.